Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Ich wollte das gerade jetzt schon einwerfen, da war mir nur Florian ins Wort gefallen. mir ist tatsächlich, was wir gesagt haben, in einem anderen Bereich auch aufgefallen, nämlich dass es halt Probleme gibt mit Leuten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ob jetzt Einwanderer, welcher Fasson, vollkommen egal. Ja. Aber genau das gleiche Problem, dass die teilweise Prüfungen nicht schaffen, hat man, ich glaube bei der IHK, ich glaube die IHK prüft das, hat man auch festgestellt bei Leuten, die LKW fahren. Da hat man ja auch relativ viele, Asylanten will ich sie jetzt nicht nennen, aber zugewanderte Personen haben relativ schnell oder hatten LKW-Führerschein, sind bei Speditionen eingestellt worden. Und da hat man dann aus gefahrgutrechtlicher Sicht, wenn ich es noch richtig auf der Pfanne habe, ich glaube ein Jahr Zeit, um diese verschiedenen Prüfungen abzulegen. Und ganz viele von diesen Fahrern sind einfach durchgefallen, weil sie die deutsche Sprache nicht sprechen. Und das ist nun mal essentiell, wenn man diese bestimmten Prüfungen, also es gibt gerade so, wenn man Gefahrgut befördern will, braucht man ja bestimmte Erlaubnisse und Qualifikationen etc. Und da sind auch ganz viele Prüflinge durchgefallen. Und die IHK selber, beziehungsweise der Verband für Gefahrgutrecht, hat das mal sich statistisch auswerten lassen. Die haben festgestellt, ein Großteil dieser Leute sind einfach der deutschen Sprache nicht mächtig, was sie in der Regel auch darüber festgemacht haben, dass die Leute auch keine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Und dadurch ist dann halt, hatte man zwar am Anfang nicht mehr dieses Problem, dass da einem LKW-Fahrer fehlen. Nach hinten raus hatte man aber plötzlich die Problematik, dass die alle nicht mehr fahren dürfen, weil sie die Qualifikation überhaupt nicht mehr schaffen. Also habe ich nur durch Zufall gelesen, weil ich mit dem Thema dienstlich auch betraut bin und dachte mir auch nur, ja gut, schöne Idee an sich, ne? So kann man die Leute ja auch, ich sag mal, integrieren und mit in die Gesellschaft holen, aber wenn man dann quasi, wie wir es ja auch schon gesagt haben, nicht fortan was tut und hier wäre ja es, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ einfach gewesen zu sagen, hier, du kannst den Job gerne bei uns weitermachen, aber wir müssen zusehen, dass du auch unsere Sprache sprechen kannst, für dich, für uns, für unsere Kunden. Ne, ist ja in Anführungszeichen 1:1 das Gleiche. Da hat es mich dann doch gewundert, dass offensichtlich auch Arbeitgeber sehr kurz gedacht haben. Von daher, wir wissen es ja, bei uns ist es ja auch so, Sie haben es schon gesagt, ich kaufe mir ein Buch, ich gehe dann zu der Prüfung und wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dann schaffe ich da die Sachkundeprüfung nach Gewerbeordnung und kann ja dann in dem Bereich arbeiten. Aber also so an sich kenne ich sonst keine regelmäßige oder weiterführende Weiterqualifikation oder auch eine Aktualisierung meiner Kenntnisse. Und wenn ich mich nicht ganz irre, in den skandinavischen Ländern ist das aber, glaube ich, so, dass das regelmäßig wiederholt werden muss. Würden Sie sagen, das ist bei uns auch notwendig?
Ja, absolut. Nehmen wir mal jemanden, der bei der Unterrichtung ist. Ja, Unterrichtung bis irgendwann Mitte der 2000er Jahre war es ein Sitzschein. Da wurde überhaupt nichts gemacht. Und heute, das ist natürlich von IHK zu IHK ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man nur grob der deutschen Sprache mächtig ist, wird man heute diese Testchen, die bei den IHKs gemacht werden, wird man normalerweise durchkommen. Ja, also klar gibt es dann Fälle, wo nicht einmal das funktioniert, weil die Leute halt überhaupt kein Deutsch können. Aber wenn man nur ein bisschen Deutsch kann und ein bisschen aufpasst, wird man diese Testchen bestehen. So. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Leute nach einem Monat noch 50% vielleicht von dem Wissen haben, weil die kriegen hier 40 Stunden eins nach dem anderen reingehaut. Das heißt, selbst mit bestem Auffassungsvermögen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das Ganze merkt, sehr begrenzt. Und nach einem Jahr wissen die Leute vermutlich gar nichts mehr. Und jetzt gibt es eben Leute, die 10, 20, 30 Jahre nur mit Unterrichtung arbeiten. Es gibt ja immer noch Leute von vor dem 1. April 96, die überhaupt keine Qualifikation haben. Und da sage ich, das ist also grob fahrlässig schon sehr locker ausgedrückt. Ja, weil wenn die Leute überhaupt nichts, noch nie im Leben was von Notwehr gehört haben oder was Hausrecht ist oder was dürfen sie nicht. Brandschutz, können jetzt die ganzen Themen ja durchgehen. Es ist ein Wahnsinn. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Mich wundert, dass nicht mehr passiert. Ja, weil einfach wirklich Leute draußen sind, die von nichts eine Ahnung haben. Ich meine, es gibt jetzt ja diese Geschichte mit der DIN 77200, dass Bier eine jährliche regelmäßige Schulung fordert. Es gibt die Vorgaben der Berufsgenossenschaft, die eine Erstunterweisung und dann eine jährliche weitere Unterweisung fordert, aber in dem Bereich eben nur im Bereich Arbeitssicherheit. Das gibt schon, aber Theorie und Praxis, welches Unternehmen macht es denn draußen? Ja, und solange halt da auch der Gesetzgeber sich um in Anführungszeichen nichts kümmert, war jetzt dann die Frage, auch das ist ja so ein ganz klassisches Thema Arbeitszeitgesetz. Ja. Ich behaupte jetzt mal, 95% aller Sicherheitsunternehmen halten das Arbeitszeitgesetz nicht ein. Und da gibt es auch eine schöne Aussage von einem Verbandsvertreter, der mal gesagt hat, naja, das kann man halt nicht einhalten, das geht halt nicht. Ja, also auf deutschen Gesetzesverstoß damit argumentieren, es geht halt nicht anders, finde ich schon auch von einem Verbandsvertreter wirklich hardcore. Ja, aber da macht ja auch keiner was. Es wird nicht überprüft, die Behörden machen nichts. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn es eben so läuft, wie es jetzt läuft. Ja, ganz einfach.
Wir haben ja vorneweg gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen so in die Zukunft gucken. Und wir haben ja, also die Problematik kommt ja nicht unbedingt aus dem luftleeren Raum. Wir stehen ja irgendwie so im Spannungsfeld zwischen schlechter Bezahlung für eine Tätigkeit, wo ich vielleicht, es gibt immer so diesen Standardspruch, das kommt sicherlich nochmal auf die Tätigkeit drauf an, aber mit einem Fuß sowieso im Gefängnis stehe. Schlechte Bezahlung, geringe Zugangsqualifikationen, Unternehmen und Politik, die nicht unbedingt an der Weiterqualifizierung interessiert sind, vielleicht auch Kunden, die in der Tat nicht wirklich Ahnung von der Materie haben und sich nicht irgendwie einen Fachmann dazu holen, sondern maximal das ausschreiben, was sie die letzten 10 Jahre ausgeschrieben haben oder mal eben googeln. Wir haben 13.000 offene Stellen, die, glaube ich, in dieser Gesamtbetrachtung tatsächlich noch ein bisschen auch stärker aufwiegt, weil klar, wenn ich die Anforderungen stelle, ich habe sowieso jetzt schon Schwierigkeiten, für ganz, ganz geringe Anforderungen Personal zu bekommen. Jetzt setze ich die Messlatte ein bisschen höher. Wie kriegen wir das? Wie können wir da damit umgehen in der Zukunft? Was ist da so Ihr Tenor? Wo sollte der Schwerpunkt sein?
Ja. Wie gesagt, das ist der Punkt, wo ich jetzt seit Jahren versuche anzusetzen, dass man die Leute wirklich in Anführungszeichen an der Ehre packt und sagt, so, setz dich jetzt hin, mach was, bilde du dich weiter. Auch wenn ein Arbeitgeber und niemand daran Interesse hat, mach du dein Ding. Und Stichwort 13.000 offene Stellen, da sind ja auch viele dabei, wo dann wirklich qualifiziertes Personal gesucht wird, wo eben GSS oder höherwertig gesucht wird. Ja, ich hatte schon mehrfach im Podcast Interviewpartner aus der Industrie und da schlackern dann dem normalen Sicherheitsmitarbeiter die Ohren, da dann ein Kollege von Bosch erzählt, Einstiegslohn, also Einstieg, 25 Euro die Stunde. Ja, und das ist ja der Einstieg. Das heißt, wenn ich dann noch ein bisschen was mache, komme ich wahrscheinlich über 30 Euro die Stunde. Das heißt, da ist Potenzial ohne Ende da, aber ich muss halt selber was tun, ich muss für mich selber aktiv werden, ich muss selber mein Leben in die Hand nehmen und nicht hoffen, dass mich irgendjemand an der Hand nimmt, der Arbeitgeber oder der Staat oder was weiß ich wer, und dann eben für mich irgendwie hier was macht oder schüttet jemand irgendwie einen Eimer mit Euros über mich aus. Das wird nicht funktionieren. Ja, und das einfach da die Leute zu sensibilisieren. Und glücklicherweise funktioniert es ja bei immer wieder Leuten und immer mehr Leute sehen ja, okay, da ist was machbar und noch immer mehr Leute sehen, die Prüfungen sind auch zum Großteil kein Zauberwerk, ja, weil es schaffen ja so viele Leute, die sich entsprechend vorbereiten, die auch Vollzeit nebenbei arbeiten müssen. Und dann wird jeder, der sich eben entsprechend damit befasst und auch wirklich Zeit investiert, kann die Prüfungen bestehen. Ja, klar wird sich der eine ein bisschen schwerer tun als der andere, aber theoretisch kann jeder bestehen, wenn er entsprechend motivierter reingeht. Und das ist für mich, also aus meiner Sicht, die einzige Zukunft, dass jeder für sich selber Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich will eben nicht die nächsten 10 Jahre hier im Regen bei -2 Grad am Notausgang stehen, sondern ich will hier in der Branche was erreichen. Und das Thema Sicherheit wird definitiv nicht kleiner werden, ganz im Gegenteil. Und da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende nach oben, sich dann da zu qualifizieren und auch zu spezialisieren und zu fokussieren. Ja, auch das hatte ich ja neulich mit dem Herrn Timchenko, den ich auch sehr schätze, im Podcast, dass halt viele Unternehmen meinen, sie müssen einfach alles anbieten und es wird nicht funktionieren. Und genauso ist es auch für den einzelnen Mitarbeiter. Ich kann nicht alles können. Ja, ich würde mir nie hier in der Schule anmaßen, sagen, ich kann alle Fächer unterrichten. Da würde ich mich unglaubwürdig machen. Das funktioniert nicht. Und genauso kann ich eben auch als Mitarbeiter sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Teilbereich X und da möchte ich jetzt wirklich super gut werden und dann kann ich auch in dem Bereich gut Geld verdienen. Mhm. Ja, da müssen wir hin.
Das würde ja, wenn ich es richtig verstehe, dafür sprechen, dass wenn wir dieses, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsdienstleistungsgesetz, ne, wobei ich den Umfang tatsächlich gar nicht kenne, das würde ja aber dafür sprechen, dass es durchaus Sinn machen würde, gesetzlich vorzuschreiben, okay, passt auf, für einen Kunden oder ein Unternehmen, das sich so und so aufbaut, aufgrund der und der Risiken, müsst ihr mindestens diese Anforderung stellen, dass ihr da arbeiten dürft. Sind Sie der Meinung, dass das würde schon deutlich helfen und würde uns quasi einfach, ja, ich sag mal, einen ganz großen Schritt voranbringen? Oder würden Sie sagen, oh, das ist dann doch ein bisschen zu stark?
Das würde uns definitiv voranbringen. Das ist ja auch genau das, was ich haben wollte, wenn es nach mir gehen würde. Das Problem ist bloß, man würde es garantiert, wenn sowas, also wenn jetzt höhere Qualifikationsstandards kämen, würde man das garantiert so machen, wie man es in der Vergangenheit auch gemacht hat, Stichwort Bestandsschutz. Das heißt, alle anderen, die schon arbeiten, würden dann auf dem Level bleiben dürfen, den sie jetzt haben und müssten nicht den neuen Level dann in Anführungszeichen erklimmen. Das heißt, es würde sich dann 10 Jahre oder noch länger dauern, bis das irgendwie sich so ein bisschen in der Branche durchgesetzt haben würde, weil eben alle, die schon da sind, würden dann sagen, ja, der Gesetzgeber sagt, ich brauche es nicht machen, dann brauche ich es ja auch nicht machen. Ja, und eben die das wirklich freiwillig machen, was ich gerade angesprochen habe, halt wirklich leider in der Minderheit sind. Und auch viele Arbeitgeber sagen ja, wenn der Gesetzgeber das nicht verlangt, dann verlange ich es auch nicht. Warum soll ich das verlangen? Und der Kunde will eben zum Beispiel immer den günstigsten. Also macht es auch keinen Sinn, jetzt meine Mitarbeiter hier groß zu qualifizieren. Ja, ist auch völlig sinnfrei, diese Denkweise, aber eine andere Baustelle. Also aus meiner Sicht wäre es ganz klar, idealer Schritt, die Standards zu erhöhen. Aber es würde keinen Sinn machen, dann zu erwarten, dass nach 1-2 Jahren hier alles ganz toll wäre, weil einfach, wie sie das durchzieht, das würde definitiv dauern.
Aber interessanterweise gibt es ja Bereiche, die es geschafft haben. Also wenn ich beispielsweise mal in die, ich nenne es jetzt mal Selbstverpflichtung des DFB geht, schaue, wo ich praktisch als Ordner für den Bundesliga-Bereich tatsächlich ein Schulungsprogramm durchlaufen muss. Ich sage mal, wir haben den Luftsicherheitsbereich, der ein eigenes Gesetz bekommen haben. Wir haben den Atomrecht, also den Atombereich, wo tatsächlich auch Sicherheitskräfte aufgenommen sind. Es ist ja scheinbar in bestimmten Bereichen möglich, im Gegensatz zu, ich sag mal, dem Großteil, vielleicht 95% der gesamten Branche, der sich halt letztendlich um klassische Bewachungsaufgaben kümmert. Wäre das vielleicht auch hinsichtlich des Bestandsschutzes, diese Gefahr sehe ich natürlich auch, wäre das vielleicht auch hinsichtlich dieses Bestandsschutzes ganz interessant oder mal überlegenswert zu sagen, dass sich die einzelnen Bereiche da auch stärker darauf konzentrieren, welchen Bedarf sie eigentlich für ihre Branche sehen?
Ja, wir drehen uns immer ein bisschen im Kreis. Solange das Ganze politisch nicht gewollt ist und die großen Sicherheitsunternehmen und die Verbände das nicht wollen, wer soll denn dann derjenige sein, der das durchsetzt? Weil gegen diese Phalanx wird es unmöglich sein, hier irgendwelche anderen Standards durchzusetzen. Und wenn jetzt hier bestimmte Sachen angesprochen werden, Stichwort Luftsicherheit, dann ist es ja immer nur ein Reagieren gewesen. Also es gab die Anschläge in den USA 2001 und danach haben wir dann bestimmte Maßnahmen ergriffen. Das heißt, es müsste erst irgendwas passieren, bevor dann die Politik vielleicht aufwacht und dem Druck der Bevölkerung und dem Druck von außen und dann vielleicht irgendwas ändern würde. Aber dass das von sich auskommt, ja, diese Erkenntnis halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Weil auch dieser Wechsel jetzt zum Bundesinnenministerium, wo sich ja viele da jetzt das als Allheilmittel sehen, ich bin da erstmal skeptisch. Warten wir erstmal, was passiert. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt von heute auf morgen hier irgendwelche ganz tollen Auswirkungen auf die Branche haben wird.
Aber Sie sprechen einen ganz interessanten Fakt an, wo Sie vielleicht für mich eine Erklärung haben, weil ich da seit mindestens 4 Jahren nicht hinterkomme. Diese Ereignisse haben wir ja auch in der klassischen Bewachung ja letztendlich ja auch schon gehabt. Ich sag mal, mein Lieblingsthema Weihnachtsmärkte, wenn wir jetzt darüber wieder im Dezember sprechen oder Herbst beginnt, falls überhaupt dieses Jahr stattfinden, aber mal unabhängig davon. Wenn wir da im Herbst wieder darüber sprechen, dass private Sicherheitskräfte zum Schutz der Weihnachtsmärkte, zur Abwehr von terroristischen Bedrohungen eingesetzt werden, da hatten wir ja Vorfälle gehabt und da müssen wir ja gar nicht mal, glücklicherweise sind wir in Deutschland relativ gut verschont gewesen, was klassische Anschläge angeht, aber da müssen wir nicht weit gucken. Das ist bei mir um die Ecke hier in Berlin passiert. Und nichtsdestotrotz war dieses Ereignis offensichtlich nicht so einschneidend wie beispielsweise andere Ereignisse, wo man gesagt hat, da muss man unbedingt irgendeine Regel finden.
Ja, naja, nicht einmal die Vorfälle bei der Love Parade in Duisburg haben dazu geführt, dass man hier irgendwas gemacht hat. Und ich denke, dass diese Anschläge wie da Breitscheidplatz, Berlin etc., das lag ja nicht daran, dass ein Sicherheitsmitarbeiter irgendwas falsch gemacht hat. Vermutlich hätte auch der beste Sicherheitsmitarbeiter der Welt den Anschlag nicht oder zumindest zum Großteil nicht verhindern können. Ja, und deswegen, ich denke, dass die Politik einfach keinen Bezug sieht aus schlecht ausgebildeten oder zu schlecht bezahlten Sicherheitsmitarbeitern zu dem, dass es zu so einem Anschlag kam. Ja, während zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas mit Waffen passiert, da kann man sofort sagen, ah, irgendeiner hat mit der Waffe einen Fehler gemacht, so, und jetzt kann man hier das Waffengesetz anpassen. Da ist einfach der Bezug viel näher. Das ist aus meiner Sicht der Hintergrund.
Ich würde aber trotzdem gerne nochmal fragen, weil das ja auch letztendlich immer so ein Thema ist, wir sind, das habe ich mal in einem Webinar für einen Veranstaltungsbereich vor ein paar Wochen mal dargestellt, wir sind ja irgendwo zwischen dem faulen Sicherheitsmitarbeiter und den Helden, die irgendwie dann zum Einsatz kommen müssen, weil wir mehr Sicherheit brauchen. Also da sind wir ja auch tatsächlich komplett und nicht nur irgendwelche Bereiche, sondern der Sicherheitsmitarbeiter, der gestern noch der schlafende Pförtner war und dem man sowieso nichts zutraut, sind wir medial, politisch dann plötzlich morgen diejenigen, die die Lücke zwischen Bürger und Polizei füllen, weil vielleicht staatliche Ressourcen nicht ausreichend sind. Das ist doch eigentlich schizophren, oder?
Ja und nein. Ich hatte vor, denke ich mal, 1,5, 2 Jahren einen Podcast-Interviewpartner und der hat einen Aspekt gebracht, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das Problem ist, Sicherheitsmitarbeiter haben ja in Anführungszeichen keinen Erfolg. Der Erfolg ist ja dann, wenn nichts passiert. Ja, und es weiß keiner, was passiert wäre, wenn der Sicherheitsmitarbeiter nicht da gewesen wäre. Ja, und der einzige Sicherheitsmitarbeiter, der wirklich Erfolge vorweisen kann, ist aus meiner Sicht der Ladendetektiv. Der schnappt einen und kann sagen, ich habe heute 3 Ladendiebe erwischt. Ja, der hat einen Erfolg. Aber alle anderen haben ja nur dann, dass der Erfolg ja nicht in Anführungszeichen greift, weil es ist nichts passiert. Ja, oder ob was passiert wäre, wenn der Sicherheitsmitarbeiter nicht so gut gewesen wäre. Das ist ja alles Spekulation. Ja, und aus der Punkt meine ich, es ist einfach dieses von in Anführungszeichen Pförtner, der macht ja gar nichts, der sitzt ja bloß dumm rum, bis gegebenenfalls das halt an den Sicherheitsmitarbeiter der Held ist, weil er irgendjemand aus dem Gleisbett rettet oder was auch immer. Da kann ich dann einen Erfolg vorweisen. Da kann ich sagen, so, der hat jetzt hier ein Menschenleben gerettet, der hat ihn aus dem Gleisbereich rausgeholt, der da reingefallen ist, reingeworfen wurde oder was auch immer. Aber der Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz, wo nichts passiert, der kann das gar nicht. Und deswegen ist auch diese Wahrnehmung in der Bevölkerung aus meiner Sicht eben so verzerrt.
Dann haben wir jetzt quasi aus dem Letzten gelernt, dass wenn unsere Schicht zu Ende ist, wir unseren Mitarbeitern nochmal einen Bösewicht vorschmeißen müssen, damit sie wie die ganzen Drogenspürhunde auch am Ende Erfolg haben. Nein, natürlich nicht.
So ähnlich, ne?
Aber wenn ich jetzt so auf die Uhr schiele, dann sind wir ja schon relativ weit in unserem Gespräch. Deswegen noch eine abschließende Frage. Und zwar, jetzt haben wir über Qualifikation, Qualität etc. gesprochen. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, am grünen Tisch zu sitzen, wenn es um ein Ausbildungsgesetz für die Sicherheitsbranche geht, was würde, wenn Sie da mit dabei sitzen, was würde denn in diesem Gesetz drinstehen?
Also das allererste, was ich erstmal aufheben würde, ist diese Geschichte bei der Fachkraft mit diesen Sperrfächern. Es ist ja so, dass ein ziemlich wichtiges Fach ist das Thema Recht. Mit dem Thema Recht haben sehr viele ein Problem. Und dieses Fach ist ja kein Sperrfach. Das heißt, ich kann dann, wenn ich in Psychologie oder in was auch immer gut bin, kann ich das damit ausgleichen, sogar ein 5 oder sogar ein 6er in Recht. Und das war also das allererste, was ich aufheben würde, weil, sorry, das kann nicht sein, dass jemand theoretisch 0,0 Ahnung hat von Recht und sich dann hinterher Fachkraft für Schutz und Sicherheit nennen kann. Ja, also da läuft irgendwas völlig schief aus meiner Sicht. Und ansonsten, ich würde, wie wir es jetzt ja schon 2-3 Mal gesagt haben, eben für alle Binnen eine höherwertige Qualifikation, auch mit einer richtigen Prüfung vorgeben, weil dann kann ich eben hinterher beruhigten Gewissens die Leute auch draußen auf die Menschheit loslassen. Und wenn was schief läuft, dann kann ich auch berechtigt zu den Mitarbeitern sagen, pass mal auf, du hast hier eine Prüfung drüber abgelegt, du hättest das wissen müssen. Nur weil jemand eine Unterrichtung gemacht hat und dann mal 40 Stunden irgendwas ein bisschen gehört hat oder auch nicht gehört hat, ich kann ihn eigentlich gar nicht verantwortlich dafür machen, wenn hinterher irgendwas schief läuft, weil mit dieser, in Anführungszeichen, Mini-Qualifikation, das macht überhaupt keinen Sinn, da die Leute auf die Menschheit loszulassen. Ja, den kann ich vielleicht irgendwo einsetzen, wo er wirklich den Notausgang 10 Stunden bewacht und da passiert nichts. Aber den kann ich nirgends einsetzen, wo er irgendwie mit anderen Leuten zu tun hat, wo er Stichwort Hausrecht durchsetzt oder sonst irgendwas. Stadion, wo er mit Betrunkenen zu tun haben müsste, da müssten die Leute ganz anders geschult werden. Haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen, Stichwort Deeskalationstraining. Ja, also das sind alles Punkte, die hier ganz wichtig wären, auch Stichwort Deeskalationstraining, dass man gegebenenfalls praktische Aspekte mit reinbringen würde in so eine Qualifikation. Im Moment ist es ja alles reine Theorie. Ja, und dann, denke ich, hätte man hier gute Karten.
Lieber Herr Zitzmann, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr informative, sehr, sehr spannende Gespräch. Wir lassen unseren Gästen immer das letzte Wort und auch Sie dürfen das bekommen.
Ja, dann darf ich das Kompliment zurückgeben. Herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte. Ihr Format ist ein sehr spannendes und ich hoffe, dass das, was ich hier erzählt habe, dann auch für Ihre Hörer von Nutzen ist und alles Gute für die Zukunft Ihnen.
Vielen Dank, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die anfänglichen technischen Probleme. Wir sind heute aus der ganzen Republik technisch zugestaltet auf den Stand der modernsten Technik. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt dran, hört unsere Podcasts und lasst uns ein Like bei YouTube, bei Facebook oder Instagram da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.